Ich glaube, wir sind auch gut beraten, wenn wir in der Nachbarschaft irgendetwas wahrnehmen, dass da plötzlich drei etwas seltsam aussehende Menschen eingezogen sind, die sich nie blicken lassen oder ähnlich und die nur Arabisch oder eine Fremdsprache sprechen, die wir nicht verstehen. Dann sollte man, glaube ich, schon mal gucken, dass man die Behörden unterrichtet, was da los ist, dass man möglicherweise dem begegnen kann.
Vielen Dank, Herr Körting.
Werden wir einen terroristischen Angriff aus der Luft haben, wie wir es ja am 11. September gesehen haben, aber vielleicht auch eine terroristische Bedrohung von See, dann kann die Bundeswehr nicht rechtssicher eingesetzt werden. Die Polizei hat hier keine Mittel. Da muss die Bundeswehr tätig werden.
Komport Nummer 237, Aupet. Hallo und herzlich willkommen zum 237. Komport, den ich am heutigen ersten verschneiten Tag dieses Winters, nämlich dem Freitag, 26. November. Doch richtig, oder? Ja. 2010 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 12:48.
Jawohl, ja. Das Intro, das ist einmal der Berliner Innentrottel Körting, den habe ich aus YouTube gefunden, und dann haben wir NRWs Innentrottel Schünepeng, der in der Tagesschau am 23.11. rumtönen durfte. Bundeswehr im Innern, ansonsten geht's dem noch gut. Heute gibt's mal einen Podcast ganz ohne iPad, weil das hat Au, deswegen heißt der Au-Pad. Und was es damit genau auf sich hat, das quietscht hier nicht als S-Bahn durchs Bild, sondern erzähle ich euch im dritten Teil. In den ersten beiden Teilen gibt es allerdings wieder, wie gewohnt, Politik mit dem Dümmsten, was unsere Politiker so absondern können. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, das ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche. Hier klappert was. Die Regierung, Meldungen von der Zensur, von der Kirche und von den Banken und mehr. Angeblich 0 Grad, light snowige, partly sunnige, chillige Greetings. Die 0 könnten aber auch minus 2 sein, die sich dann wie minus 2 anfühlen würden. Die 0 würden sich allerdings wie minus 3 anfühlen. Und den Schnee kann ich bestätigen. Wir haben November und es schneit. Ich hasse Schnee. Aber ja, Wind macht entweder 7 oder, was war es, 6 bis 15 km/h aus dem Nordwesten. Das geht also immerhin. Aber hey, ich hasse Schnee. Was vielleicht auch darin liegt, dass der ganze Augenkack Anfang des Jahres bei so richtig eklig kalten Temperaturen angefangen hat. Wie ich dann ja erst hinterher herausfinden durfte, als es zu spät war. Ja, so, da bin ich dann wieder. Weil bin ich nun mal. Kann ich auch nichts für. Miet der Regierung als erstes. Die hat Streitthemen vertagt. Berlin, im Herbst die Entscheidungen scheint Schwarz-Gelb ein wenig die Puste auszugehen. Die Koalition tritt bei der Reform des Steuerrechts und der Gemeindefinanzen auf der Stelle. Bei einem Treffen der Spitzen von Union und FDP im Kanzleramt gab es keinen Durchbruch. Jetzt sage ich ja 39. Viele Projekte wurden auf Anfang Dezember vertagt. Es wurde lediglich eine Kommission eingesetzt. Was? Die den Dschungel der Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer lichten soll. Und wenn man nicht mehr weiter weiß. Einig ist sich Schwarz-Gelb, dass dabei der ermäßigte Satz von 7% für Lebensmittel, Bücher und Zeitungen erhalten bleibt. Im Wesentlichen haben sie die interessantesten Themen einfach mal beiseite geschoben, weil sie sind sich eigentlich gar nicht einig. Aber hey, hier ist eine Meldung vom letzten Freitag. Die Mehrwertinformation, die hatte ich jetzt eben schon. Dann gab es auch am Freitag die Meldung, Elena würde nicht ausgebaut werden, was dann einige Leute interpretiert haben als Elena, die seit Anfang des Jahres geltende elendige, verdachtsunabhängige Gehaltsdatenvollerfassung, die würde jetzt dann so quasi abgeschafft, aber nö. Wenn man das sich mal aus der Nähe anguckt, dann ist die offizielle Mitteilung die, sie wollen die Auskunft nicht machen. Sie wollen weiterhin Daten sammeln, aber wenn man da die Daten auch wieder rauslassen wollen würde, das wird ja Geld kosten. Oh mein Gott. Und Geld wollen wir ja nun nicht investieren. Und deswegen sammeln sie einfach weiter die Daten und machen nur die Auskunft nicht. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, so 2 Jahre verschoben. Sie wollen sich also 2 Jahre länger nicht ans Bundesdatenschutzgesetz halten. Was ja jedem Bürger, über den Daten gespeichert werden, ein Auskunftsrecht einräumt. Aber also last time I checked war irgendwie offizielle Auskunft, ja, können wir nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil wir zu blöd sind. Könnt ihr mir das in schriftlich geben? Na, also, bla 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 bla, den Kommunen droht durch das Verfahren Mehrkosten von bis zu 250 Millionen Euro. Ich weise übrigens gerade mal dezent darauf hin, dass ich heute keine Klackerschuhe anhabe. Gut, das sind Laufschuhe, aber die sind wenigstens warm. Die Entlastungen für Unternehmen und Bürger seien dagegen äußerst gering, hieß es. Oder anders ausgedrückt, jetzt ist dann auch in den Kommunen aufgefallen, dass das Ding eigentlich gar nichts bringt. Ja, weil eingeführt wurde es mal mit der Begründung, ja, aber wenn denn ein Bürger einen Antrag auf Wohngeld oder irgendwie sowas stellt, dann müsste ja er auch noch beibringen eine Bescheinigung, wie viel Geld er denn so kriegt. Weil der Staat zahlt ja nur, wenn bestimmte Geldgrenzen nicht überschritten werden. So, und weil man das ja den Arbeitgebern nicht zumuten kann, dass sie da Formulare ausfüllen, deswegen sollten die dann halt sämtliche Daten in ein Zentralregister melden. Und ja, jetzt stellt sich raus, das spart ja gar nicht. Ja, schön, dass euch das auch schon auffällt. Na, könnten wir das Ding dann nicht eigentlich gleich komplett einstampfen wieder? Oder gibt's irgendeinen Grund, den ihr nicht zugeben wollt, warum ihr eine elendige Gehaltsdatenvollerfassung haben wollt? Natürlich gibt's da einen Grund. Mir fällt nur gerade keine Verschwörungstheorie ein. Ja, also, ja. Rund 3,2 Millionen Arbeitgeber erstellen jährlich etwa 60 Millionen Bescheinigungen über Einkommen und Beschäftigung ihrer Mitarbeiter. Diese wurden bisher ausgedruckt und von Ämtern zur Bewilligung von Sozialleistungen später wieder per Hand eingegeben. Und das sollte halt digitalisiert werden, aber das lohnt halt irgendwie nicht. Ach, dann ist SLS so quasi offiziell, hieß es dann erstmal, sie sei für Vorratsdatenspeicherung. Und zwar die zeitlich begrenzte Speicherung von Verbindungsdaten. Wegen die terroristische Gefahr erhöhe in diesem Punkt den Handlungsdruck, zusätzlich erklärten die Innenminister. Also die Innenminister haben verkündet, SLS sei dafür. Das hat sie dann auch bei Gelegenheit ganz fix wieder leugnen lassen. Na, weil also wenn sie dann auch noch dafür wäre, dann könnte ich sie in denselben Sack wie den Schar stopfen und einfach nur noch mit Schwung drauftreten. Na, weil also dann wär die FDP komplett unten durch. Sie ist ja jetzt noch die letzte Person, die da noch so ein bisschen Restvertrauen hat. Genau, dann ließ sie nämlich leugnen. Sie hat erklärt, dass ein Sprecher hat erklärt, dass SLS bei ihrer Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung bleibe. Die Ministerin stimme ausdrücklich nicht dem Vorschlag für eine kleine Vorratsdatenspeicherung des Datenschützers Peter Schaar und oder der Einführung von Quickfreeds wie in den USA zu. Na, oder anders ausgedrückt, die Aussage, die da so im Raum stand, die leugnet sie. Ja, immerhin. So. Schwupp. Ja, Westerbrülle will dann aus Afghanistan raus, und zwar ab 2012. Da möchte er mit dem Abzug deutscher Truppen aus Afghanistan beginnen. Das hat er auf dem NATO-Gipfel in Lissabon bekräftigt. Gleichzeitig betonte er, dass die NATO auch nach der Übergabe der Sicherheitsverantwortung in afghanische Hände 2014 im Lande bleiben werde. Oder anders ausgedrückt, eigentlich ist das eine Nullaussage. Ja, wir wollen da mal ein paar Leute abziehen. Ja, das macht ihr regelmäßig und dann schickt ihr nämlich neue Leute wieder hin. Sodass im Endeffekt die Anzahl Leute, die da ist, sich nicht signifikant verändert. Bla. Hier ist eine Meldung von Samstag. Dann gab es VDS-Terror. Union fordert von FDP Zusammenarbeit bei Vorratsdatenspeicherung. Nach den Terrorwarnungen hat die Union die FDP aufgefordert, ihren Widerstand gegen die Vorratsdatenspeicherung aufzugeben. Die Freien Demokraten müssten endlich einlenken, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder der BZ am Sonntag. Man müsse auf die Verbindungsdaten von Telefongesprächen, bla bla, Phase bla bla. Wie gehen, weil ist alternativlos. Na, nicht, dass auch nur irgendwie ansatzweise Grund zur Vermutung bestehen könnte, dass bei der angeblichen Terrorlage gerade irgendwelche Daten helfen würden. Aber hey. Na, also, weil wenn man Leute hat, die aus dem Ausland kommen, dann wird hier selbst mit einer Vollerfassung jeder Bewegung eines jeden Bürgers überhaupt gar nichts gelingen. Das Einzige, was man dann haben könnte, wenn die Leute hier hätten und die dann tatsächlich über VDS-überwachte Kanäle mit den Leuten im Ausland kommunizieren. Na, aber schon die Sauerländer sollen ja irgendwie E-Mail-Postkästen genutzt haben, wo sie die Mails nie abgeschickt haben. Das wiederum wird nicht von der Vorratsdatenspeicherung überwacht. Na, also schon die hätten einer Vorratsdatenspeicherung eine lustige Umgehungslösung hingelegt. Aber hey, der Volker Kauder tönt jetzt also rum. Wir wollen aber eine Vorratsdatenspeicherung gegen die Terroristen. Ja, dass Elena nicht gestoppt wurde, das hatte Herr Stadler dann auch nochmal klargestellt. Das hatte ich aber jetzt schon. Dann hat die Regierung beschlossen, die Wehrpflicht zum 1. Juli 2011 aussetzen zu wollen. Also in etwas über einem halben Jahr. Ploin, ploin, ploin. Wenn man die Armee halt eigentlich nicht mehr braucht und es eigentlich auch wirklich überhaupt gar keinen Grund gibt, die zu haben und man da auch locker flockig mit einer Berufsarmee rumhantieren könnte, da kann man auch die Wehrpflicht einfach mal abschaffen. Und wenn man die Wehrpflicht abschafft, wird man sinnigerweise genau an demselben Zeitpunkt auch den Zivildienst abschaffen müssen, weil der Wehrersatzdienst macht ja schlicht und ergreifend keine Gleichberechtigung, wenn der dann noch weiter bestehen würde. Wo dann ja irgendwie diverse Firmen rumgenühlt haben, die sich bisher eben immer an den günstigen Arbeitskräften bedient haben. Aber hey, ist eine Meldung von Montagnachmittag. Du sollst nicht in den Landscape-Modus. So, dann soll es angeblich Pläne für eine neue Polizeitruppe des Bundes geben. Die Bundesregierung plant unabhängig von aktuellen Terrordrohungen eine Umorganisation ihrer Sicherheitsdienste. Der Bund könnte eine eigene Finanzpolizei schaffen, ebenfalls im Gespräch. Die Zusammenlegung der Bundespolizei mit dem BKA und Teilen des Zolls sowie die Gründung einer erweiterten Bundeskriminalpolizei. Diese Vorschläge kommen von einer Kommission, deren Ergebnis Bundesinnenminister Karl Thomas de Maizière im Dezember vorstellen wolle, berichtet die Tageszeitung Die Welt. Karl nennt Fefe ihn jetzt die ganze Zeit, weil turns out, Thomas ist nur sein Rufname, aber sein erster Vorname ist Karl. Und der tolle elektronische neue Personalausweis kennt keine Informationen für einen Rufnamen. Oder anders ausgedrückt, der Herr Innenminister wird sich in Zukunft wohl Karl nennen müssen. Da wäre noch die spannende Frage, ob sein Anverwandter Lothar auch irgendwie Karl mit Vornamen heißt. Am Ende heißen die alle Karl. Dann gab es die Meldung, dass der militärische Abschirmdienst auch aufgeteilt werden sollte. Also ursprünglich hieß es mal irgendwo abgeschafft. Aber wenn man dann genau hinguckt, also abgeschafft und die Leute, die da bisher waren, die werden dann in den anderen Geheimdiensten verstaut. Ja, die Pferdekoppel hat übrigens hier immer noch keinen Zaun. Oder nicht wieder einen Zaun bekommen. Und jetzt das Tor offen, aber das macht auch keinen Unterschied mehr. Und zwar hätten sich irgendwie Vertreter von FDP und Union in einem geheimen Tag in einem Bundestagsgremium verständigt, dass man das da irgendwie umorganisieren wollte. Und das ist natürlich unabhängig von den aktuellen Terrordrohungen. Das ist alles so unabhängig von den aktuellen Terrordrohungen. Wenn sie das noch dreimal betonen, dann fange ich an, das zu bezweifeln. Hatte Fefe auch schon irgendwie vor Wochen die Meldung, aber die war mir irgendwie nicht groß genug, als dass ich da irgendwie draufspringen hätte wollen. Ich meine, die ist jetzt auch nicht wirklich größer. Aber jetzt ist sie zumindest offiziell. Dann gibt es Kryptoschnüffel. Der CDU-Innenvollidiot Wolfgang Bosbach und sein CSU-Kollege Hans-Peter Uhl forderten die Ministerin SLS in der Neuen Osnabrücker Zeitung auf, in der Strafprozessordnung zügig eine Regelung zur Überwachung verschlüsselter Kommunikation auf den Weg zu bringen. Im Wesentlichen, die wollen verschlüsselte Datenübertragungen abschnorcheln. Ich meine, ist ja ganz nett, dass sie das wollen. Aber erstens ist es technisch nicht machbar, weil Verschlüsselung, die nicht eine Hintertür hat, ohne Schlüssel nicht entschlüsselbar sein sollte. Ja, mathematisch. Oder zumindest so non-trivial zu entschlüsseln sein sollte, dass es im Wesentlichen keinen Sinn macht, die abzuschnorcheln. Na, aber was mir bei der Forderung als erstes irgendwie in den Hinterkopf lief, war die Tatsache, dass verschlüsselte Daten müssen wir doch irgendwie abschnorcheln. Mit der Begründung ist damals die Bundeswanze eingeführt worden. Was ist denn jetzt? Ihr habt die Bundeswanzenberechtigung doch schon längst. Ha? Warum könnt ihr die denn jetzt rechtlich hier nicht einsetzen? Und könnt ihr nicht, weil das BKA zu dämlich ist, lasse ich übrigens nicht gelten. Das ist nämlich keine rechtliche Einschränkung. Na? Also da würde mich jetzt mal eine Begründung interessieren. Und zwar nach Möglichkeit eine, die aus mehr als drei Sätzen besteht. Und sobald das Wort alternativlos da drinne vorkommt, kriegt, wer immer das ausspricht, einen Tritt in Weichteile. Kostenlos spendiert. Na, also, Wir brauchen dringend eine sichere Rechtslage für die Strafverfolgungsbehörden, um auch verschlüsselte Kommunikation Terrorverdächtiger über das Internet überwachen zu können, sagte Schwafbach. Ja, was ihr überwachen könnt, ist, da ist eine Kommunikation, Punkt. Eine Datenverbindung, da werden Daten ausgetauscht. Mehr werdet ihr aber nicht mitkriegen, weil ist so rein von der Rechnerei her nicht möglich. Bislang könnten Verdächtige sich der Verfolgung durch konspiratives Verhalten so einfach entziehen. Uhl mahnte, der Staat könne seine Bürger nur durch konsequente Aufklärung effektiv schützen. Dabei ist das Abhören auch verschlüsselter Kommunikation eine zentrale Maßnahme. Wie gesagt, Bundeswanze. Die Herren Schwafbach und Uhl könnten mal erklären, warum denn jetzt die Bundeswanze als rechtliche Genehmigung da nicht ausreicht. Na, also das Einzige, was ich da gelten lassen würde, wäre, ja, das Bundeskriminelle Amt ist aber nicht befugt, bei Terrorverdächtigen in, wo auch immer die Terrorverdächtigen gerade sind, tätig zu werden. Auch nicht im Rahmen der Amtshilfe. Das wäre so das Einzige, was es da jetzt noch an Möglichkeit gibt, weil an sich haben sie die Bundeswanze damals genau damit begründet. So, bisher bekannte Einsatzfälle 0. Ja, die Bundeswanze, die sie nie benutzt haben, oder von der zumindest mir noch keine neuere Zahl bekannt wäre, dass da irgendwie eine Zahl größer nur rumstünde. Ist schon eine Weile her, dass das letzte Mal mal eine Zahl durch die Medien geschwappt ist. Na, aber hey. Und Lindner, der FDP-Obertrottel, hat dann gesagt, ja, haltet euch mal zurück. Ja, Und dann gab es auch noch so Dummschwall wie Niedersachsens Innenminister Uwe Schönepeng. Siehe Intro, der ja verkündet hat, man müsse die Bundeswehr im Innern einsetzen. Dem haben dann allerdings sogar Bosbach und Uhl widersprochen. Ja, und Bosbach und Uhl sind nicht gerade berühmt dafür, dass sie auch nur irgendwie einen Furz aufs Grundgesetz geben würden. Also genau genommen treten die das bei jeder Gelegenheit mit allem, was sie finden können. Und das sind dann nicht nur Füße. Ja, von daher ist schon spannend. Und dann gibt es noch einen Henning Otte, CDU, der ist Obmann der Unionsfraktion im Verteidigungsausschuss. Der meint allerdings, ja, also Bundeswehr im Innern ist toll. Ja, weil es sonst nämlich keine Einsätze für die Bundeswehr mehr gibt. No? Aber hey. So. Das war's dann, glaube ich, auch von der Regierung. Ja. Obama will jetzt Gitmo dann doch mal schließen. US-Präsident Barack Obama hält daran fest, das umstrittene Gefangenenlager Guantanamo Bay auf Kuba zu schließen, sagte Obamas Sprecher Robert Gibbs. Dazu gehöre weiter, Terroristen in die USA zu bringen und ihnen den Prozess vor Zivilgerichten zu machen. Das Weiße Haus verteidigte damit seine Linie, bla, fassel, fassel, bla. Also so im Wesentlichen hat Obama gesagt, ja, sein Wahlversprechen, was ja ursprünglich mal war, oder seine Absicht, die ursprünglich mal war, Guantanamo binnen eines Jahres nach seinem Amtsantritt zu schließen, das hat er ja schon mal überhaupt gar nicht gehalten. Ist ja bald 2 Jahre im Amt. Aber er will da trotzdem noch mal weiter schließen. Kann halt nur dauern. So ungefähr 5 Jahre oder so, was weiß denn ich. So, Zensurmeldungen. Der US-Senat, der Justizausschuss des US-Senats genau genommen, hat nämlich am letzten Donnerstag einstimmig den Gesetzentwurf für ein umstrittenes Gesetz zum Schutz von Urheberrechten im Netz gebilligt. Mit dem Combating Online Infringement and Counterfeits Act, COICA. Das ist im Wesentlichen ist das ein US-Gesetz, was sagt, ja, Raubmordkopien ist böse, deswegen brauchen wir eine Zensur. Na, also da kommen sie nicht mit Kipo, weil alles, was nicht ohnehin offensichtlich illegal und damit gelöscht werden kann, ist, das braucht man auch gar nicht zensieren, weil die haben da ja so First Amendment. Die eigentlich spannende Frage ist, warum First Amendment eigentlich gegen Urheberrecht nicht gelten soll. Das würde mich mal bei Gelegenheit interessieren. Aber jedenfalls, also der US-Justizausschuss vom Senat ist der Meinung, so ein Zensurgesetz ist eine tolle Idee. Ja. Bei denen halt mit dem klitzewinzigen Unterschied eingeführt, dass sie gleich sagen, dass sie in Richtung Content-Mafia wollen. Ein Content-Mafia-Schutzgesetz. Ich würde sagen, ein Hubschrauber. Nicht, dass ich irgendwas sehen würde, aber egal. Schwupps. Dann hatte Fefe Land of the Free, mal eine gute Nachricht. Die Amis kriegen Internetzensur. Das ist natürlich an sich keine gute Nachricht, aber die Amis kriegen das. Wir haben es bisher verhindert. Ein bisschen stolz können wir da schon sein, finde ich. Land of the Free, Home of the Brave. Lustigerweise ist die Begründung in Amiland nicht Kinderpornografie, sondern Counterfeit Goods. Da sind sie immerhin ehrlich genug, direkt vom Raubkopieren zu reden. Ja. In Thailand gibt es dann auch den Wunsch nach Zensur, beziehungsweise den Wunsch gibt es gar nicht so sehr, weil dem Leiter der Abteilung für Computerkriminalität bei Thailands Ministerium für Informations- und Kommunikationstechnologie, der meint, das lohnt ja alles nicht. Die Sperrlisten wachsen auf viele, viele Seiten an und werden eine Last für die Internetprovider. Sperrlisten funktionieren nicht. Und zum australischen Plan für Internetzensur sagte er, die Mehrheit der Öffentlichkeit wird denken, dass die Regierung etwas unternimmt. Für das öffentliche Bild ist es also gut. Und lobte sie damals als brauchbare Nebelkerzen. Ja, weil die Regierung tut ja etwas. Dass das, was sie tut, überhaupt nichts hilft, das ist ja erstmal egal. Aber sie tun immerhin etwas. Sie tun was. Das ist ja das Wichtige. Sie tun halt irgendwas. No, something must be done. This being something must be done. Dann gab es Porno, eine neue EU-Richtlinie, die entfernt nämlich Ausnahmeregelungen bei Pornografie von Anscheinsminderjährigen. Oder sieht das zumindest vor. Anscheinsminderjährige sind Erwachsene, die ein Richter für könnten ja Personen sein, die minderjährig sein könnten, hält. Also so im Wesentlichen alle Frauen, die über keine übermäßig großen Brüste verfügen und die vielleicht auch gar ihre Behaarung entfernt haben. Und so frei nach dem Motto, da gibt's bisher halt eine Ausnahmeregelung, so frei nach dem Motto, naja, also bisher gab es 3 Ausnahmen, um die Staaten bei der Umsetzung machen konnten, die fallen jetzt weg. Und das ist noch nicht alles. Die neue Richtlinie streicht auch den Pornografiebegriff. Die Mitgliedstaaten müssen künftig Darstellungen sexueller Handlungen oder auch nur der Genitalien und der weiblichen Brust kriminalisieren. Gleichgültig, ob sie pornografisch sind oder nicht. Na, vor allen Dingen wird das dann mit Aufklärungsbüchern echt schwer. Weil, wie soll man denn Kindern erzählen, so, ja, also, ne, das ist eine Brust und wenn die dann ausgewachsen ist, dann sieht die so aus. Aber das darf man ja nicht zeigen, weil das ist ja eine Brust. Na, und das ist ein Genital. Na, und wenn das dann ausgewachsen ist, dann sieht das so aus. Kann man auch nicht zeigen. Ja, wo soll denn das hinführen? Sollen wir jetzt hier alle so knallebrüde werden wie die Amis? Sollen wir das wirklich? Wem hilft das? Ja, vor allen Dingen ist ja nicht so, als wäre das irgendwie, dass da jetzt irgendwie die Leute gezwungen würden zu solchen Bildern. Das behauptet ja auch irgendwie spannenderweise niemand. Na, so, dann gab es den Schünevorder. Schünepeng, der hat nämlich auch noch härtere Strafen gegen die Nutzer und Verbreiter der von Kinderpornografie im Internet gefordert. Hier muss eine abschreckende Wirkung her, weil der White-IT-Kram, der irgendwie sich mit dem Thema Kinderpornos befassen sollte, der ist, hat er jetzt irgendwie ein erstes Ergebnis fallen lassen und also im Wesentlichen kam raus, also der Milliardenmarkt, den haben die nicht gesehen, nirgendwo. Meint das BKA zu, ja, das interessiert uns nicht, dass sie das nicht gesehen haben. Den Milliardenmarkt gibt es trotzdem. Ja, wo denn? Und ja, auch so in Sachen Verurteilung von Kipo-Besitzern hält sich das auch alles arg in Grenzen. Ja, und Schünepeng stellt sich dann hin, ja, dass es da keine Verurteilungen gibt zu Todesstrafe. Das heißt, wir müssen die Strafen erhöhen. Ja, das sind die Kipo-Besitzer. Ne? Es geht da nicht darum, dass irgendwie Erzeuger von Vergewaltigungsdokumentationen angeklagt würden. Weil Gerüchten zufolge es auch nicht so unheimlich viele neue Daten in der Ecke gibt. Sondern das eigentlich mehr so Material ist, was halt auch schon so ganz, ganz ordentlich abgereift ist. Aber hey. Ja, und also Schünepeng hat sich dann hingestellt und hat gesagt, also das geht ja mal gar nicht. Und widerspricht da auch einer Untersuchung des Kriminalwissenschaftlichen Instituts der Leibniz-Universität Hannover. Die haben halt erste Ergebnisse gestellt. Es ist eine relativ kleine Stichprobe, was die da beguckt haben. Weil bislang hat man 81 Akten von Verfahren wegen Kinderpornografie analysiert. Die sämtlich aus dem Jahr 2008 stammen. Bei 67 Fällen ging es um das Delikt der Beschaffung von Dateien. In 24 Fällen bedienten sich die Täter einer P2P-Tauschbörse. In 15 Fällen des Webs und in immerhin 12 Fällen der E-Mail. Das Web spielt also diesem Ergebnis zufolge als Verbreitungsmedium eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Aber hey, wir müssen doch die Internetzensur einführen. Weil die bösen Pädophilen, die holen sich ihre Dateien ja über Webseiten. Nein, tun sie nicht. Und es ist übrigens mal ganz spannend, dass sich jetzt überhaupt mal jemand hinsetzt und mal überhaupt Zahlen rausmacht. Ja, um überhaupt mal zu gucken, wie sieht denn das eigentlich aus? Ist das, was Sensor Solada behauptet, überhaupt mit der Realität in Einklang bringbar? Nö. Ist es nicht. Aber gut, das überrascht auch irgendwie niemanden. Also mich überrascht es nicht mal ansatzweise. Von daher. So. La 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 la. Bei knapp 15% der analysierten Fällen von Verschaffen von Kinderpornografie ist Geld von den Tätern bezahlt worden. In nur einem Fall habe jemand Geld erhalten. Für einen großen Markt für kinderpornografisches Material, wie er von Politikern immer wieder einmal vermutet wird, habe man keine Hinweise gefunden, erläutert Arndt Hünecke vom Institut im Gespräch mit Heise Online. Hünecke, der die Untersuchung federführend durchführt, wies außerdem darauf hin, dass nach Aktenlage in keinem der analysierten Fälle auf Vorrat gespeicherter Verbindungsdaten die Ermittlung hätten voranbringen können. Okay. Mit der Begründung könnt ihr die VDS nicht durchsetzen, aber jetzt kommen sie ja eh mit der Terrorbegründung. Weil Terroristen in Afghanistan, stimmt ja gar nicht, die sind ja in Pakistan. Also Terroristen jedenfalls in weit weg, die könnte man ja verfolgen, wenn man wüsste, wer in Deutschland mit wem in Deutschland telefoniert hat. Oder mit wem im Ausland. Ist bloß schwer, wenn die Leute kreativ genug sind, dass sie nicht so trivial nachverfolgbar sind. Tja, schade aber auch. 41 der 81 bisher untersuchten Verfahren wurden mittlerweile eingestellt, weil sich kein hinreichender Tatverdacht ergeben hat. 18 Urteile sind ergangen, 11 der Beschuldigten erhielten eine Freiheitsstrafe zur Bewährung. Keiner musste bislang in Haft. Bei den jetzigen Strafen bemerken die Verurteilten kaum, dass sie ertappt wurden, kommentierte Innenminister Schünepeng diese Zahlen. Ja, was will er machen? Denen irgendwelche Körperteile abschneiden? Dann verlange ich aber auch, dass bei jeder Forderung von ihm, die so dämlich ist, dass man da wirklich nur noch Facepalm machen kann, ihm auch Körperteile abgeschnitten werden. Bundeswehr im Innern wäre so eine Forderung. Welches Körperteil ist er denn bereit zu opfern? Nein, wir geben ihm nicht die Wahl. Wie wär's mit dem Kopf? Dann kommt da wenigstens kein Dreck mehr raus. Ist eine Meldung, die ich mir hier am Mittwoch reingeklebt habe. So, dann gibt's auch die Kirche mal wieder. Missbrauchsversprecher. Weil irgendwie die katholische Kirche oder der Vatikan hat jetzt mal wieder ein Rundschreiben angekündigt mit Richtlinien für den Umgang mit Missbrauchsfällen, teilte der Vatikan nach Beratungen von mehr als 100 Kardinälen aus aller Welt in Rom mit. Das Schreiben werde Regeln für ein koordiniertes und effizientes Programm im Kampf gegen sexuellen Missbrauch durch Geistliche enthalten. Da packe ich mich an den Kopf und frage mich, Moment, hatten wir sowas nicht gerade erst? Habe ich das irgendwie missverstanden? Ich meine, ich bin ja nur irgendwie in keiner Kirche. Von daher kann ja durchaus sein, dass die da, die Schreiben, die es bisher gab, eigentlich alle immer nur heiße Luft waren. Aber, also ich hatte das so verstanden, dass es diese Regeln schon längst gäbe. Oder ist das jetzt so frei nach dem Motto, der Vatikan selber macht auch nochmal Regeln und die Regeln, die es bisher gibt, die sind eigentlich immer nur lokale Regeln gewesen. Also, ist von Samstag. Dann gibt es eine Kondomerlaubnis. Da gibt es irgendwie große Welle diese Woche. weil es gibt da irgendwie ein Interviewbuch, wo Ratzefresse drinne so im Wesentlichen sagt, ja, also bei Kondome sind nicht pauschal ganz doll böse, weil zum Beispiel eine männliche Prostituierte dürfte Kondome einsetzen, um sich und ihre Freier oder seine Freier vor HIV zu schützen. Na, da gab es irgendwie doch noch vor gar nicht allzu langer Zeit mal eine Aussage so, ja, Kondome helfen ja gar nichts gegen HIV, wo ich mich gefragt habe, ob der Herr Papst irgendwie zwischendurch noch ein Medizinstudium abgelegt hat. Ja, aber hey. Na, und also die Meldung, die ist dann irgendwie große Welle geworden. Da hat er irgendwie auch nochmal nachjustiert und verkündet so, ja, also es gilt übrigens nicht nur für männliche Prostituierte. Aber so im Kern ist das alles irgendwo noch ganz dicht an der Nullaussage. Also so wirklich ganz, ganz dicht an der Nullaussage. Aber immerhin, auch Ratzefresse ist mal aufgegangen, dass so ein ständiges Kondome sind böse irgendwie niemandem hilft. Und dass im Zweifelsfall er dann eher Schäfchen verliert, weil die, wenn die halt ungeschützt rumpoppen, sich da eben mal ganz fixen AIDS zulegen und dann halt schlicht und ergreifend versterben irgendwann. Ja, aber Empfängnisverhütung ist übrigens immer noch böse. So, Ratze soll ahnungslos gewesen sein, weil nämlich bei der Williamson-Geschichte, ne, also hier so Holocaust-Leugner, Bischof Williamson, die Pfeife, die er da wieder zurück in die Kirche geholt hat, da will er nicht davon gewusst haben, dass das ein Holocaust-Leugner sei. Fast 2 Jahre nach der Affäre um den britischen Bischof Richard Williamson hat Papst Benedikt XVI. Erstmals persönlich dazu Stellung genommen. Er sagte laut einem Bericht des Magazins Focus, ihm sei nicht bekannt gewesen, dass das Mitglied der Pius-Brüder die Existenz von Gaskammern der Nationalsozialistin geleugnet habe. Okay, der Kerl hat einfach keinen Überblick. Ja, da hat er seine Zuträger nicht im Griff. Dann soll er seine Zuträger halt mal dazu bringen, dass sie ihm alles zutragen, bevor er sich irgendwie weit aus dem Fenster lehnt. Na, plus die andere spannende Frage, warum braucht der Kerl eigentlich 2 Jahre, um zu realisieren, dass er Scheiße gebaut hat? Na, andere Leute sind da schneller. Hätte er es gewusst, wäre Williamson nicht von der Exkommunikation befreit worden. Steht da wohl auch irgendwie in dem Interviewbuch. Von gestern gab es noch ein Fritzlar-Urteil. Ein Ordenspriester aus Fritzlar in Hessen hat 100-fach und über Jahre hinweg Kinder sexuell missbraucht. Dafür wurde er heute vom Landgericht Kassel zu 7 Jahren Haft verurteilt. Der 50 Jahre alte katholische Pfarrer hatte gestanden, zwischen 1992 und 2003 6 Ministranten sexuell missbraucht zu haben. Also gestanden hat er 6. Von 100-fach steht da nichts, aber egal. Außerdem waren auf seinem Computer kinderpornografische Fotos gefunden worden. Der Mann war Schulpfarrer in Fritzlar und vor allem für die Betreuung der Ministranten zuständig. Na, Einzelfälle. My ass. So, dann gibt's noch eine Fachkräftestudie. Oder die Fachkräftestudie hatte ich ja letzte Woche schon im Podcast und gesagt, so ja, wenn der DIW auch zugibt, dass es den Fachkräftemangel nicht gibt, haha, turns out, da hat jemand gesprochen, ohne das ganz hochoffizielle Okay von seinem Oberen gehabt zu haben. Der hat dann nämlich an der Studie nochmal rumgepinselt, wir haben jetzt übrigens um 10, der hat an der Studie nochmal rumgepinselt und die rumgepinselte Version ist jetzt rausgekommen, aber die Aussagen sind nicht komplett beseitigt. Na, also es gibt keinen Fachkräftemangel. Ist so im Kern das, was man davon behalten darf. Dann möchte die USA Passenger Name Records auch von Fliegern, die nur über den Luftraum der USA fliegen, was sie ja bisher auch schon ein paar Mal gekriegt haben, wo dann Flugzeuge Umwege fliegen mussten, weil da Personen an Bord waren, die US-kritisch waren. Ja, und jetzt möchten sie also die Daten ganz hochoffiziell immer bekommen von Flugzeugen, die ihren Luftraum überqueren. Da packe ich mich doch irgendwie an die Stirn und frage mich, was soll denn der Scheiß? Lass mich raten, das ist eine Wetterwarnung wegen Schnee. Motorflugzeug. So, Banken, Irrbohm 2, bitte Geld. Irland bittet offiziell um Geld. Und zwar ginge es um mehrere 10 Milliarden Euro. Allerdings eine konkrete Summe gab es da noch nicht. Ist eine Meldung von Sonntag. Also im Wesentlichen, ja, die Iren müssen jetzt wieder Banken aufblasen. Wenn man sich dann allerdings mal die irischen Zahlen genauer anguckt, stellt man fest, naja, also warum hat Irland ein Problem? Irland hat ein Problem, weil die sowohl der Staat als auch die Banken da ganz massiv auf den Immobilienmarkt gesetzt haben. Und als der dann in sich implodiert ist, hat die irische Regierung die Banken gerettet, indem sie die Garantien übernommen haben. Und die Garantien, die sind ja jetzt nichts mehr wert. Und übrigens, die Garantien waren ungefähr doppelt so hoch wie die Gesamtwirtschaft Irlands. Das ist doch völlig logisch, dass das nicht funktionieren konnte. Ja, und nachdem sich jetzt die Immobilienblase noch nicht wieder neu aufgeblasen hat, gibt's jetzt halt ein Problem. Fällt alles irgendwie in die Kategorie, so im Nachhinein ist offensichtlich. Da gab's am Mittwoch die Meldung, es würde jetzt dringend. Und zwar müsse Irland offenbar noch diese Woche mehrere hundert Millionen Euro in sein marodes Bankensystem stecken. Na, weil jetzt irgendwelche Banken angefangen haben rumzunörgeln, ist meine Interpretation. Plus, dass sie wieder so ein lustiges Sparpaket machen, wo sie die Mindestlöhne reduzieren. Wo mir irgendwie nicht ganz klar ist, inwiefern gesetzliche Mindestlöhne jetzt überhaupt irgendwas helfen, wenn man die runterdreht. Dann gibt es ein Raketenschild, wo Russland mitmachen will. Russland will nämlich der NATO helfen, einen Raketenschirm für Europa zu bauen. Schreibt Pfeffer, dass er an Absurdität kommt zu überbieten, weil eigentlich war der Raketenschild mal gegen die Russen gedacht. Also mal ganz davon abgesehen, dass Schild sich mit SCH schreibt und nicht mit S. Also genau genommen war das so dazu gedacht, den Russen mal irgendwie Stinkefinger zu zeigen. Und die Raketen, die wollten sie ja dann auch in Polen hinstellen, was die Russen irgendwie überhaupt nicht lustig fanden. Weil im Wesentlichen war das echt so, ja, wenn ihr irgendwie uns nicht brav seid, dann beschmeißen wir euch mit irgendwelchen Raketen. Die offiziell natürlich nur dazu da sind, Raketen abzuschießen, aber hey, ja, die haben bisher ihre Funktionalität auch nur beweisen können, wenn sie Raketen mit einem Peilsender getroffen haben. Dass irgendwelche bösen Leute einen Peilsender für die Raketenabwehrraketen in ihre Angriffsraketen einbauen, darf bezweifelt werden. Von daher, hey, schwupp, ist eine Meldung von Sonntag. Ich frage mich ja, wie viele Meldungen habe ich hier noch? Eine. Nämlich Airbus. Die US Air Force hat ja das Problem, dass Boeing und Airbus da irgendwie einen Auftrag kriegen wollen und die sich da ja auch schon mehrfach irgendwie gekloppt haben. Da hatte erst irgendwie Airbus einen Zuschlag bekommen. Das fanden dann die Militärs gar nicht lustig, weil man muss ja amerikanische Flieger kaufen, haben dann da rumgenörgelt, dann wurde das alles nochmal neu aufgedröselt und beim jetzt gerade laufenden Verfahren hat dann irgendjemand den Boeing-Leuten die Ausschreibungsunterlagen von Airbus zugemailt oder zugeschickt und den Airbus-Leuten die Ausschreibungsunterlagen von Boeing, die eigentlich bloß streng geheim sind. Huch! Na? Und wie Fefe schrub, die Air Force hatte denen jeweils das Angebot des anderen so gesteckt? Versehentlich natürlich, denn die sind vertraulich, solche Angebote. So vertraulich, dass sie eines der Hauptziele von Wirtschaftsspionage sind. Die Besten, der Besten, der Besten, Sir. Ja. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt auch diese Woche mal wieder Alison Krauw. Also diese Woche mal wieder Alison Krauw, im Gegensatz zur letzten Woche. Verschmeißt mich hier einen Baum mit kaputten Blättern. Und zwar mit dem 8. Titel aus dem Album Secrets Originals, der heißt What About You. Ist 4 Minuten 53 lang, gefunden bei Jamendo. Und da hat CC lizenziert auch runtergeladen. Gefolgt ist das Ganze von der vorletzte Neues aus der Anstaltssendung, wo der Herr Belz sich mal richtig aufdrehen durfte, nämlich Diktatur wäre einfacher. In der neuesten Sendung durfte er ja noch ein bisschen mehr mitmachen. Aber da war er im Zweifelsfall auch weniger nervös. Das ist dann 4 Minuten 20 lang. Klickt ihr dann auf die Ohren und ich sag dann einfach mal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier 10.05 Uhr hören zu können. Wobei ihr müsst mich nicht 10.05 Uhr hören, ihr könnt mich auch um 9 hören oder was weiß ich wann. Und übrigens gibt's keinen Dank für die Gratulationen zum 4-jährigen Podcast-Jubiläumstag, weil es hat sich niemand gemeldet. Hört wahrscheinlich einfach keiner. Tja. So, und dann sage ich einfach danke fürs Anhören, runterladen und so weiter und viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. So lay down your head.
Mich mal eins klar machen, ja, nicht, dass da ein Missverständnis aufkommt. Ich bin hier nicht der Relativierer oder was, der Schönredner, ja, um Gottes Willen. Diese Bundesregierung ist unbeliebt, völlig zu Recht. Ja, das Kabinett hatte schon überlegt, ob sie sich verschütten lassen, um hernach gefeiert zu werden. Ja. Aber Sie haben dann gemerkt, das will sie keiner hinterher ausgraben, ja? Nein, aber schauen Sie, bei aller Kritik, ja, bei aller Kritik, die man üben kann, bitte, man muss auch mal festhalten, Leute, bleibt auf dem Boden, wir sind ein Rechtsstaat immer noch, ja? Es gibt für jeden auch immer einen Rechtsweg, wir sind ein Rechtsstaat, noch muss man allerdings sagen, denn die Frage ist natürlich schon, im globalen Wettbewerb, wie lange können wir uns diese rechtsstaatliche Spaziergängerei wirklich noch leisten? Oder? Bitte, wir konkurrieren mit anderen Marktwirtschaften. China, Marktwirtschaft, oder? Sozialistische Marktwirtschaft und eine Diktatur und Exportweltmeister hat uns abgehängt. Aber hallo, ja, muss man einfach mal leider doch sehen, eine Diktatur zu sein, ist im globalen Wettbewerb durchaus ein Standortvorteil. Da sind andere Dinge möglich. Da werden mal eine Million Leute einfach mal umgesiedelt für den 3-Schluchten-Staudamm. Überhaupt kein Problem. Ja, und wir? Siedeln mal bitte 600.000 Stuttgarter um. Ja. Ja. Obwohl, es wäre gar nicht so schlecht, gell? Wären die fort, bräuchte man Bahnhof nicht mehr, wäre allen gedient, ne? Aber, ja, ich habe immer... Ich habe schon immer gesagt, Stuttgart muss weg, ja, aber... Aber schauen Sie, diese Stuttgart 21 ist ein sehr schönes Beispiel, was los ist in der Welt. Ein Bahnhof, 60 lächerliche Gleiskilometer, 10.000 Einsprüche, 100.000 aufgebrachte schwäbische Aborigines. Jetzt noch ist der Juchtenkäfer aufgetaucht, der steht unter Artenschutz. Ja, logisch, Bauzeit mindestens 10, 15 Jahre. Ja, der Chinese baut eine Bahnlinie, 1100 Kilometer Länge. 1100 Kilometer Länge nach Tibet in den Himalaya rein, in 5000 Meter Höhe, 1100 Kilometer Bauzeit, 4 Jahre. Ha, da schaut er dann, der Juchtenkäfer. Merken Sie was? Die Bürger- und Juchtenkäferrechte sind im globalen Wettbewerb eine Wettbewerbsverzerrung, ein Nachteil. Ich fürchte fast, Leute, wir werden uns ein wenig umstellen müssen. Sie haben ja schon angefangen. Sie haben schon angefangen, im neuen Atomgesetz zum Beispiel dürfen ja wieder enteignet werden. Es war unter Rot-Grün abgeschafft, jetzt dürfte wieder enteignet werden. Es dürfte inzwischen auch wieder etwas beherzter zugeschlagen werden, wie man ja gerade gesehen hat am Stuttgarter Bahnhofsplatz des himmlischen Friedens. Also Heimatland, da hat die schwäbische Hausfrau aber sowas von auf die Fresse bekommen. Ja? Also, und wissen Sie, was auch interessant ist? Im Wendland, Gorleben, die Castor-Gegner müssen jetzt schon präventiv ihre Fingerabdrücke abgeben. Präventiv. In der Vorladung der Polizei steht, weil es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in der nächsten Zeit strafrechtlich relevant verhalten werden. Ja, was kommt da als nächstes? Der präventive Führerscheinentzug, weil es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie demnächst besoffen an den Baum fahren. Oder es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass ihre depressive Frau bald aus dem Fenster hüpft, also Präventivsteuerklasse 1 für Witwer. Ja, ja. Wissen Sie, was mich beunruhigt? Das heißt doch fortwährend, neulich wieder, die Kanzlerin hätte mit dem chinesischen Ministerpräsidenten über die Menschenrechte gesprochen. Ja. Hat sie sich Dips geben lassen? Von welchen, ihr habt Tibet, wir haben die Spätzlefresse, ja? Also, hören Sie, was wir gerade erleben, da sehen wir sehr schön den Unterschied zwischen einer Diktatur und einer Demokratie. In der Diktatur unterdrückt mich eine Macht und ich habe keine Wahl. Und in der Demokratie kann ich wählen, wer mich unterdrückt. Das ist der Unterschied.